Herzlich willkommen zum Europa-Podcast. Ich bin, ihr habt es an meiner Stimme schon gehört, der Christoph. Und heute sprechen wir über ein Thema, das schnell trocken klingt, in Wahrheit aber hochpolitisch ist. Die Beziehung zwischen der Schweiz und der Europäischen Union. Genauer gesagt geht es um das neue Vertragspaket, das meist unter dem Schlagwort Bilaterale 3 läuft. Dazu habe ich heute niemanden Geringeren eingeladen als meinen Co-Host Manuel. Er fungiert nämlich heute nicht nur als Gesprächspartner, sondern er bringt nämlich auch eine gewisse Schweizer Expertise mit. Lieber Manuel, schön, dass du heute, ja, man muss es so sagen, in unserem Podcast bist.
Ja, vielen Dank, Christoph, für die Einladung und tatsächlich schöne Grüße aus Basel. Ja, und ich freue mich sehr, dass wir heute hier über die Schweiz sprechen können, denn wir nehmen uns heute vielleicht ein bisschen Zeit für so eine, wie soll ich sagen, Grundlagenfolge. Also eine Folge, in der wir einmal das Verhältnis Schweiz-EU uns anschauen und auch ein bisschen mehr Kontext geben zu dem institutionellen Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und der Europäischen Union. Und deswegen ja, schauen wir heute einmal auf das pa neue Vertragspaket Bilaterale 3, das vielleicht für die einen oder den anderen noch technisch klingt, aber durchaus spannend und vielleicht auch Konfliktpotenzial birgt.
Bevor wir auf das aktuelle Paket schauen, lieber Manuel, sollten wir allerdings einen Schritt zurückgehen. Denn man versteht diese Debatte nur, wenn man zuerst das Grundmodell dahinter versteht. Die Schweiz ist kein Mitgliedstaat der Europäischen Union und trotzdem aber in vielen Bereichen eng mit ihr verflochten. Wie ist dieses Verhältnis eigentlich genau entstanden?
Ja, du sagst es, Christoph, die Schweiz, das wissen wir alle, ist ja nicht Mitglied der Europäischen Union. Wenn wir die Karte der Europäischen Union anschauen, ist da immer so ein weißer, grauer Fleck in der Mitte und das ist die Schweiz. Aber über Jahrzehnte hinweg hat die Schweiz eine Annäherung an die Europäische Union gesucht. Es gibt heute über 120 bilaterale Verträge zwischen der Schweiz und der Europäischen Union und es gibt eben, naja, auch so ein besonderes Modell. Das nennt sich dann eben Bilaterale 1 und Bilaterale 2 und jetzt eben auch Bilaterale 3. Also ein, wenn man so möchte, Abkommen, ein ja, zweiseitiges Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union, das eben eine ganz enge Anbindung der Schweiz an die Europäische Union sucht im wirtschaftlichen Bereich, aber eben im politischen Bereich der Schweiz größtmögliche Freiheit garantieren soll.
Und die entscheidende Weichenstellung, und korrigiere mich da, wenn ich falsch liege, die entscheidende Weichenstellung liegt in den frühen 90er Jahren.
Das stimmt. 1992 gab es eine Volksabstimmung in der Schweiz. Wir haben ja in der Schweiz eine sogenannte semidirekte Demokratie, also das Stimmvolk. Die Bevölkerung darf regelmäßig über Vorlagen, also politische Entscheidungen abstimmen. Und es gab 92 die Frage, ob die Schweiz dem europäischen Wirtschaftsraum beitreten möchte, dem EWR. Also quasi der so einem wirtschaftlichen vorpolitischen Raum, wenn man das möchte, der Europäischen Union und dann eben auch der wirtschaftlichen engen Integration, so wie zum Beispiel Norwegen das hat oder Island. Ja. Aber die Schweiz hat damals gesagt, nein, das wollen wir nicht. Und seitdem verfolgt die Schweiz eben einen eigenen Weg, den bilateralen Weg. Das ist so was Typisches, Helvetisches im Vergleich oder im Verhältnis zur Europäischen Union.
Du hast es gerade gesagt, das war sozusagen der Startschuss für den sogenannten bilateralen Weg. Das heißt, die Schweiz macht immer dann konkret Verträge mit der EU.
Genau, also die Schweiz und auch die Regierung in der Schweiz, das ist auch eine neue Vokabel vielleicht, ist der Bundesrat, also nicht zu verwechseln mit unserem Bundesrat, sondern der Bundesrat ist das Kollektivregierungsorgan der Schweiz. Der hat trotzdem versucht zu sagen, wir wollen die wirtschaftliche Integration in die Europäische Union stärken. Vielleicht noch eine kleine Klammer, 92, 93 war ja auch die Zeit, in der der Maastricht-Vertrag verhandelt wurde und dann verabschiedet wurde und dann eben auch der Binnenmarkt gegründet wurde. Also man hat dann auch in Bern erkannt, hier baut sich was auf, hier können wir wirtschaftlich gut zusammenarbeiten und können Handelshemmnisse auch reduzieren, also Zölle reduzieren zum Beispiel, ja, oder einfach den Warenverkehr erleichtern. Und da wollte die Schweiz dabei sein. Jetzt ist sie eben nicht im EWR, aber sie möchte trotzdem oder partizipieren und teilhaben. Und deswegen hat man geguckt, naja, welche Wege gibt es denn, um eben einmal dieses Demokratiemodell der Schweiz mit dieser Volksentscheidung, mit dieser Volksabstimmung und aber auch diese Zwang, dieser Not, diesen wirtschaftlichen Wunsch der Integration unter einen Hut zu bringen. Und das hat man dann eben in Verhandlungen, in bilateralen Verhandlungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union aufgegriffen. Und daraus sind dann eben die sogenannten Bilateralen entstanden oder der bilaterale Weg.
In diesem Zusammenhang, lieber Manuel, fallen immer zwei Begriffe. Du hast sie eben schon einmal angeschnitten, bilaterale 1 und bilaterale 2. Was ist genau damit gemeint?
Also von 92 Staaten hat man dann überlegt, okay, bilaterale 1, wir machen mal ein Paket, in dem wir in den 90ern schauen, was sind so die drängendsten Themen, die wir brauchen in der Schweiz, um eine gute Beziehung zur Europäischen Union zu haben. Und das betraf vor allem den wirtschaftlichen Zugang, ja, und die Fragen nach Marktzugang zum europäischen Binnenmarkt. Aber dann mit den Waren kommen ja auch immer die Personen, also auch die Frage nach der Personenfreizügigkeit. Wir hatten ja auch jetzt die Folge zum 1. Mai, da hast du ja auch mit Camilla Lange über die Personenfreizügigkeit gesprochen. Also wie können EU-Bürgerinnen quasi in der Schweiz sich niederlassen und arbeiten, aber auch Schweizer Bürger quasi in der Europäischen Union im Binnenmarkt partizipieren. Und dann eben auch der Abbau von technischen Handelshemmnissen, also gegenseitige Anerkennung von Standards, ja, aber auch das Beschaffungswesen, landwirtschaftliche Produkte, Landverkehr, also die Schweiz mitten in Europa ist ja auch ein Transitland, also muss man irgendwann auch die Frage des Verkehrs regeln, ja, des Luftverkehrsabkommen. Die Schweiz ist ja so klein und die Flughäfen liegen teilweise am Rande der Schweiz, wie Zürich, nahezu Südbaden, ja, oder sogar wie in Basel liegt der Flughafen in Frankreich, im Elsass. Also auch da ist die Schweiz eigentlich schon viel stärker integriert, aber das waren Dinge, die man eben auch besprechen musste. Und ein großes weiteres Thema war zum Beispiel das Forschungsrahmenprogramm. Also wie ist die Schweiz eingebunden in der Forschungspolitik der Europäischen Union. Und das alles hat man im ersten Schritt verhandelt und das war 1999 dann unterschriftsreif und das Paket ist eben dann die Personenfreizügigkeit, Entschuldigung, die bilaterale 1.
Ja, weil du das auch gerade so im Versprecher sagst mit der Personenfreizügigkeit. Wenn ich das Gefühl habe, in die Schweiz zu reisen, dann ist der Schlagbaum noch eigentlich selten wirklich geschlossen. Er ist doch immer oben, oder? Wie hast du das wahrgenommen? Wirst du da kontrolliert, wenn du mal gelegentlich in Basel bist? Weil diese Schritte, die du gerade auch schon aufgezählt hast, die tragen ja eigentlich dazu bei, dass man ja im Gefühl, sage ich, im Gefühl geht man doch in die Schweiz und hat nicht wirklich das Gefühl, die Europäische Union zu verlassen, oder?
Das stimmt und das hängt aber auch mit dem zweiten Paket zusammen, dem bilateralen 2, weil dort wurden dann nämlich auch weitere Politikfelder diskutiert und dann eben auch mit eingeschlossen. Und da waren unter anderem dann auch die Partizipation, die Teilhabe der Schweiz bei dem sogenannten Schengen- und Dublin-System. Also Schengen, die wirklich Reisefreiheit in Europa, das ist das, was du gerade ansprichst. Man merkt den Schlagbaum eigentlich nicht mehr. Und Dublin, das haben wir jetzt auch immer in der Diskussion, die Frage nach dem europäischen, gemeinsamen europäischen Asylsystem. Und dann eben auch Themen, die sich dort anschließen. Also wie wird die Grenzen gesichert in Europa? Wie ist das Thema Sicherheit dargelegt? Und dann gab es noch weitere Themen, die halt dann auch wichtig waren, weil die Schweiz ja auch ein Finanzstandort ist. Also Zinsbesteuerung, Betrugsbekämpfung, Statistik, Umwelt, auch wieder Landwirtschaftsprodukte und Kultur. Also das sind dann so Punkte, die dann im zweiten Paket verhandelt wurden und dann eben 2005 dann verabschiedet wurden. Und ich deine Frage auch zu beantworten aus einer persönlichen Perspektive. Ich bin da ja an der Grenzregion groß geworden und ich habe das noch erlebt, wie ich mit meinem Papa und meiner Mama da über den Zoll gefahren bin und dann gefragt wurde, haben Sie was dabei? Ja, und du sagst dann, nee, wir haben nichts zu verzollen. So, das war die Zollkontrolle, ja, so. Und dann eben hätte es auch eine Personenkontrolle geben können, die war schon sehr locker damals, aber jetzt ist es quasi jedem Schengen-Teilmitglied, also Schengen-Staat frei, seine Bürger dort in die Schweiz zu schicken, ohne Kontrolle zu befürchten. Aber die deutsche Bundesregierung hat ja einseitig Grenzkontrollen ausgerufen, und deswegen patrouillieren jetzt auch hier wieder Bundesgrenzbeamte, die dann schauen, ob du deine Papiere dabei hast. Also so einfach ist es dann nicht mehr, hier die Grenze zu wechseln. Man merkt schon mehr, dass kontrolliert wird. Und gerade gibt es hier auch eine grenzüberschreitende Tram, die von Basel nach Weil am Rhein fährt, nach Deutschland. Und da hält die Tram tatsächlich wieder am Schlagbaum und dann steigt der Bundesgrenzschutz ein und läuft einmal durch und macht Stichproben.
Aber nur noch mal konkret nachgefragt, du wirst kontrolliert auf der Seite der Bundesrepublik Deutschland, aber du wirst nicht bei den Schweizern kontrolliert oder ziehen die gleichermaßen nach und sagen,
Nee.
wenn die Deutschen kontrollieren, dann kontrollieren wir auch wieder.
Ja, ich erlebe das eigentlich nur einseitig, dass wenn ich von der
Ist einseitig.
Schweiz nach Deutschland fahre, dass dann mehr kontrolliert wird. Es kann sein, dass die Schweiz mehr Richtung Italien kontrolliert, weil dort der Migrationsstrom über Italien stärker sein könnte. Das müsste ich aber nochmal verifizieren. Aber es sind vor allem die Deutschen, die kontrollieren.
Okay, also was die Bilateralen angeht, könnte man quasi Zusammenfassung sagen, zunächst einmal hat man sich auf die wirtschaftliche Vertiefung konzentriert und dann bei der weiteren Bilateralen, der bilateralen zwei sozusagen gegen politische und institutionell auch nochmal breiter gefasste Themenpakete voran.
Genau, die haben quasi so das Verhältnis bis heute abgesteckt. Und das ist für die Europäische Union recht ungewöhnlich, weil die Schweiz damit so in einem Zwischenstadium ist, ne? Sie ist weder innerhalb der Europäischen Union, obwohl sie im Binnenmarkt partizipiert und die Vorteile dadurch nimmt. Und gleichzeitig ist sie aber politisch nicht eingebunden, weil sie eben nicht den Status eines Mitgliedslandes hat und dadurch auch nicht entscheiden kann. So. Und ist ähnlich wie im EWR, wo die Schweiz ja abgelehnt hat. Also Norwegen zum Beispiel übernimmt einfach das Recht, das in Brüssel und Straßburg entschieden wird. Aber die Schweiz schaut immer noch mal, ob das mit ihrem politischen System und ihrer politischen Souveränität vereinbar ist. Und das gibt es in keiner anderen Beziehung zu irgendeinem Land in Europa.
Ja, das ist wirklich spannend und ich finde, darin liegt auch eine gewisse Besonderheit. Also man könnte ja sagen, viel Nähe, aber eben kein EU-Beitritt, viel Verflechtung, aber eben keine volle institutionelle Einbindung. Das klingt aber für mich so ein bisschen wie die Schweiz, kann nicht wirklich mitbestimmen, aber vieles muss man ja dann auch so akzeptieren, was aus der EU kommt. Oder wo liegt aus deiner Sicht der Charme für die Schweiz?
Für die Schweiz war das lange attraktiv, weil sie halt die wirtschaftlichen Vorteile mitnehmen konnte. Und auch für die Europäische Union war es attraktiv, weil eben der Personenfreizügigkeit der Warenverkehr fließte. Aber mit der Zeit wurde dieses bilaterale Tango-Tanzen immer ein bisschen unrhythmischer, weil die EU ja ihr Recht weiterentwickelt. Also das Binnenmarktrecht ist ja sehr dynamisch. Ja, es kamen ja neue Dinge auch dazu, Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel, ne, das Personen schützt. So ein Beispiel, was vielleicht Leute kennen, was es ja vor 20 Jahren, 1999 oder 2005 zum Beispiel noch gar nicht gab. Oder jetzt die KI-Verordnungen, es ist ja auch etwas, was wir vor 20 Jahren noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Und so ähnlich ist es halt auch im Wirtschaftsrecht, dass halt die Europäische Union ihr Recht dynamisiert, also immer anpasst, aber die Verhältnisse zur Schweiz in diesem bilateralen Paket statisch sind, also die sich nicht bewegen. Und dann kam so mit der Zeit eben Unwucht rein, dass man die einzelnen Verträge irgendwann unter Druck geraten sind und dann die Entwicklung nicht mehr Schritt gehalten hat.
Du hast es gerade beschrieben, es ist wie ein Tango-Tanz. Das ist so die Frage, wer tritt immer wem auf die Füße? Und du hast es schon bereits gut gesagt, jetzt sind wir in der Gegenwart angekommen und jetzt heißt es oder jetzt fühlt es sich so an, als muss man dann nochmal nachlegen. Und wir kommen dann jetzt zu diesen sogenannten bilateralen drei. Denn die bilateralen drei sollen ja dieses ältere Modell ja nicht ersetzen, sondern stabilisieren und weiterentwickeln, dass man da wieder sozusagen ja up to date ist.
Genau, also wir reden jetzt bei diesem neuen Paket über bilaterale drei. Früher hat man auch über ein Rahmenabkommen gesprochen, aber die Verhandlungen sind unter dieser Überschrift quasi zum Erliegen gekommen. Dann wurden sie neu aufgenommen und jetzt hat man eben gesagt, gut, wir machen so einen halben Neustart und geben uns nochmal einen Ruck und verhandeln nochmal mit Brüssel. Und ja, dieses Verhältnis wurde jetzt eben dann neu aufgegleist und zusammengepackt in bilateralen drei. Und das liegt jetzt quasi innenpolitisch in der Schweiz zur Diskussion.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, es liegt im Moment nicht oder es wird nicht darüber gestritten, ob man da zustimmen soll, sondern es wird darüber, wie die Schweiz überhaupt entscheiden soll. Wäre das eine Entscheidung durch den Bundesrat, also die Regierung, oder eine Volksabstimmung oder was genau wird diskutiert?
Der Bundesrat hat quasi verhandelt mit der EU-Kommission und die beiden sind sich einig geworden. Jetzt ist dieses ganze Paket in der Schweiz in der Innenpolitik und wird dort behandelt. Und da ist jetzt eben so ein spannender Demokratiepunkt. Es geht halt jetzt nicht nur bloß um die Inhalte, sondern es geht halt auch darum, wie wird über dieses Paket abgestimmt? Und da ist halt die Frage immer in der Schweiz, reicht ein sogenanntes Volksmehr, also eine Volksabstimmung, ja, wo dann einfach die Mehrheit dafür ist? Oder brauchst noch ein zusätzliches sogenanntes Ständemehr, also auch eine Kantonsmehrheit. 26 Kantone, die eben dann mehrheitlich auch dafür stimmen müssen, dass dieses Vertragswerk dann angenommen wird oder nicht. Also es ist ja eine große Frage, weil wenn du ein Ständemehr noch dazu schaltest, brauchst du natürlich einfach eine viel größere, oder also baust du eine viel höhere Hürde auf, um eben dann auch diese bilateralen drei zu verabschieden. Und ja, das ist gerade die große spannende Frage, die sich hier in der Schweiz ja, abspielt.
Das heißt, da muss ich mal nachhaken, die Kantone selbst haben eine Regierung und die würden dann auch noch mal entscheiden, ob dieses Kanton zustimmt und dann stimmt auch noch mal das Kanton zu oder fragen die auch noch mal das Volk, wie sich das Kanton positionieren soll.
Also du hast quasi das Popular Vote,
Ja,
ne? Also das
ja.
ist die Abstimmung, wie man das so kennt bei einer Volksabstimmung, ne? Auch die
Volksabstimmung, die komplette
so.
Schweiz wählt.
Genau, und dann guckst du, sind es 50 plus X, und dann guckst du halt, wie wurden in den einzelnen Kantonen abgestimmt.
Ach so.
So, und ähnlich vergleichen in unserem System, wenn alle SPD-geführten
Bundesländer.
Bundesländer dafür stimmen würden und alle CDU, CSU-geführten dagegen, dann hast du eine ähnliches Bild. So, deswegen schaut man Popular Vote und dann eben Kantonsvote, das dann ja die doppelte Mehrheit bringen muss, um der Vorlage zuzustimmen.
Jetzt habe ich das verstanden. Also wenn große Kantone zwar mit großer Mehrheit zustimmen würden, aber viele kleine Kantone würden dagegen stimmen, dann hätte man nicht nur das Popular Vote gewonnen, sondern man hätte nicht auch die Kantonsmehrheit gehabt.
Richtig. Und
Ja, okay.
wenn man jetzt die Abstimmung zu Europa anschaut, dann sieht man halt, dass vor allem die Kantone, die in der französischsprachigen Schweiz beheimatet sind, eher integrationsfreundlich stimmen in der Vergangenheit. Und Zentralschweiz, also Uri, Schwyz, Nidwalden, Obwalden, die dann eher zurückhaltend sind und eher solche Vorlagen auch ablehnen. Und dann ist es halt nachher am Ende Mathematik, ob es reicht oder nicht. Und das ist eben dann die große Frage, ob man eben die Hürde so aufbaut oder nicht.
Ja, wir wissen noch nicht, ob zugestimmt wird oder abgelehnt wird, aber bleiben wir noch kurz bei der Gegenwart. Warum ist dieses Thema gerade jetzt wieder so präsent?
Naja, es ist halt ein wichtiges Thema zur richtigen Zeit, weil lange verhandelt wurde. Und im Kern ist das, wie gesagt, alles abgeschlossen, aber es sind halt jetzt Punkte drinne, die zur Gesetzesanpassung dann auch führen müssten. Also, ne, jetzt geht es um die Mehrheiten und dann die Ratifizierung wahrscheinlich, dann eben die Frage, schafft es die Schweiz, das gerade schon angesprochene Tango-Verhältnis wieder so aufzubauen, dass man im gleichen Rhythmus tanzt, oder bleibt es bei dieser Unwucht? Und das ist eben die Frage nach über 10 Jahren Diskussion, ob man jetzt zu einem Abschluss kommt oder nicht.
Das heißt also, wir reden im Grunde genommen mehr darüber, dass die Schweiz gerade mit sich selbst erstmal klarkommen muss und gucken muss, wohin will es eigentlich? Will es mehr EU oder will es weniger EU?
Naja, das ist so die Diskussion, die man quasi in der Schweiz schon lange führt. Und wir könnten dann auch in der nächsten Folge auch nochmal darüber sprechen, was an einzelne Vorlagen und einzelne Volksabstimmungen auch dazu führen, dass das Verhältnis zur Europäischen Union unter Druck gerät. Ja, also es gab in der Vergangenheit eine sogenannte Ausschaffungsinitiative oder eine Begrenzungsinitiative, dass eben der Zuzug in die Schweiz reduziert wird, gekappt wird. Auch jetzt liegt wieder in der Schweiz eine Vorlage zur Abstimmung, die eine sogenannte 10-Millionen-Schweiz verhindern möchte, was ein direkter Angriff auf die Personenfreizügigkeit darstellt, weil dann eben irgendwann die Schweiz sagt, wir nehmen niemanden mehr auf. Ja, und das würde halt gegen die Verträge mit der Europäischen Union verstoßen. Und wenn man gegen die Verträge verstößt, dann fällt das ganze Konstrukt quasi in sich zusammen. Und damit hätte die Schweiz dann keine bilateralen Verträge mehr, und dann stünde sie in einem Handel. Ich glaube, sie würde zurückfallen auf ein Handelsabkommensniveau aus den 70er Jahren, wo die Schweiz quasi
Hoppala.
noch mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft noch Verhandlungen geführt hat. Also es ist sehr rudimentär und gar nicht zeitgemäß zu dem, was wir eigentlich heute bräuchten und haben.
Jetzt hast du sehr schön die Größe dieses Umfangs dargestellt und daraus lässt sich schon so ein gewisser Zeitrahmen irgendwie ableiten. Oder das ist doch sicherlich nicht in ein paar Tagen oder in ein paar Wochen entschieden. Worüber reden wir da, was das
Genau,
angeht?
genau. Wir kommen jetzt mit dieser Folge eigentlich zur guten Zeit, weil jetzt die Beratung im Parlament in Bern laufen und die werden auch noch ein bisschen andauern. Dann kommt dann irgendwann auch die Abstimmung. Und bis das dann in Kraft tritt, dauert das tatsächlich noch ein paar Monate, wenn nicht sogar noch ein paar Jahre. Aber es ist ein Prozess, den wir jetzt hiermit dann auch begleiten und auch immer wieder die Schweiz zum Thema im Europa-Podcast machen. Und deswegen ist es eigentlich ein guter Zeitpunkt, um mit dem Thema Schweiz-EU mal zu starten.
Absolut. Dann lass uns doch mal auf das neue Paket schauen. Wenn man das Wort Vertragspaket hört, klingt das immer erstmal total abstrakt, würde ich sagen. Was gehört aus deiner Sicht konkret dazu?
Also, ich habe vorhin schon gesagt, dass es eben diese Unwucht gibt und die soll eben ausgeglichen werden. Also die bestehenden Abkommen sollen aktualisiert werden. Ja? Und dazu kommen dann auch noch neue Pakete hinzu. Also besonders wichtig sind die Bereiche Strom, Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Auch hier wieder als ein Beispiel, die Schweiz, sehr gebirgig, viel Wasser, kann Naturstrom produzieren und möchte die natürlich auch verkaufen ins Ausland. Ja. Und das soll eben zum Beispiel in diesem Paket mitgeregelt werden. Die Schweiz ist auch ein Standort von Gesundheitsdienstleistungen. Auch da gibt es viel von der Schweiz zu geben, aber natürlich auch, wenn man es andersrum sieht, von der Europäischen Union einzukaufen. Also auch hier könnten gute Geschäfte gemacht werden. Und Lebensmittelsicherheit. Die Schweiz legt großen Wert auf Produktion made in Switzerland. Auch hier gehört es einfach dazu, dass die Standards sowohl in der Europäischen Union als auch in der Schweiz angeglichen sind und eben auch ein gleiches Niveau haben. Ja, und dann kommen noch eben die Fragen der Beteiligung an europäischen Programmen, wie Forschungsprogramme. Da ist die Schweiz eigentlich auch prädestiniert dafür, mit ihren super Uni-Standorts daran teilzunehmen und gleichzeitig eben auch im Kooperationsverbund mit der EU wie Horizon, Erasmus, dann eben auch ihren Beitrag zu leisten und für die Schweizerinnen und Schweizer eben auch eine Tür zu öffnen, um den Horizont zu erweitern.
Also
Ja, und
man
ja.
könnte sagen, das ist schon ein ziemlich breites Portfolio an Themen, ne? Also du wolltest aber gerade noch ein paar sagen.
Genau, es geht, und dann gibt es halt noch so ein paar Fragen, institutionelle Sachen, ja, also staatliche Beihilfen, ja, wie können quasi der Staat subventionieren und quasi Markteingriffe vornehmen. Und dann halt auch die Kohäsion in Europa, ne? Also Kohäsionsmilliarde, die Schweiz zahlt aufgrund dieses Abkommens, der bilateralen Pakete auch immer einen Beitrag zur Kohäsion in Europa, also zur Angleichung der Lebensverhältnisse in der Europäischen Union. Und da hat natürlich auch gerade Mittelost- und Osteuropa stark davon profitiert, dass die Schweiz solche Mittel bereitstellt, damit die Lebensverhältnisse in den neuen EU-Mitgliedstaaten halt auch einfach durch Infrastrukturprogramme, durch Investitionen dort gestärkt werden können. Oh, und das sind also Fragen, die dann halt geklärt werden müssen. Und das steht eben in diesem bilateralen Dreipaket jetzt dann zur Diskussion und dann irgendwann auch zur Abstimmung.
Bleiben wir doch mal einmal kurz bei der Personenfreizügigkeit, weil sie immer politisch fast sofort im Raum steht. Was ist gerade hier bei diesem Thema so extrem aufgeladen?
Ja, diese Personenfreizügigkeit ist eben so ein Reizthema bei manchen politischen Parteien, gerade auf dem rechtskonservativen Spektrum in der Schweiz, weil die Personenfreizügigkeit eben Menschen zum attraktiven Standort Schweiz lockt, ja, die dann hier dann auch Jobs übernehmen. Und gleichzeitig berührt aber die Personenfreizügigkeit viele Branchen, wie eben Forschung, Handel, Bildung, die eben solche Fachkräfte brauchen und gleichzeitig sind aber die Menschen dann auch hier immer teilweise besorgt, dass es dann einen Kontrollverlust gibt. Wer kommt zu uns? Ja, wo lassen die sich nieder? Die Schweiz ist ja auch relativ klein, was die bewohnbare Landfläche anbelangt. Es sind ja auch viele Berge, da kannst du ja schlecht wohnen. Und dann ist halt auch die Frage, wie ist der Druck auf die sozialen Sicherungssysteme? Ja. Und das ist halt seit Jahren ein wichtiges Sachthema in der Schweiz, das auch zum politischen Kampffeld über Europa wurde. Ich hatte es vorhin schon gesagt mit den Ausschaffungsinitiativen, wo dann halt auch EU-Bürger stigmatisiert wurden und dann eben auch zur politischen Spielwiese wurden für eben Innenpolitik.
Wenn dir der Europa-Podcast gefällt und du unsere Arbeit unterstützen möchtest, dann schau bei Steady oder Patreon vorbei. Mit deinem Beitrag hilfst du uns, neue Folgen zu produzieren, spannende Gesprächspartnerinnen einzuladen und europäische Themen fundiert und verständlich hörbar zu machen. Danke, dass du den Europa-Podcast möglich machst.
Könnte würde also sagen, dahinter steht sie so die größere Frage, wie viel eigentlich die eigentliche Kontrolle in der Schweiz bleibt und wie sie sich auch in ja, bestimmten Bereichen vielleicht mehr an die Europäische Union eben dranbinden möchte.
Ja, auch das ist so ein Streitthema, das eben in der Schweiz schon jahrelang gilt. Es gibt hier einen Ausdruck, der nennt sich autonomer Nachvollzug. Ja, und ich setze das jetzt nochmal ins Verhältnis zu Norwegen und der EU. In Brüssel und Straßburg werden Dinge verabschiedet, EU-Gesetze, und die gelten in Norwegen, weil Norwegen im europäischen Wirtschaftsrecht ist, automatisch. In der Schweiz, wenn es eben Gesetzesinitiativen betrifft, die für sie relevant sind, nehmen wir mal Schengen, Dublin, ja, dann muss die Schweiz darüber auch nochmal eigens entscheiden und das über ein eigenes legislatives Verfahren, Gesetzesverfahren in der Schweiz umsetzen und dann sagen, stimmen wir dazu oder nicht. Das ist der sogenannte autonome Nachvollzug. Sie sind autonom im Nachvollziehen der Entscheidungen aus Brüssel. Und das ist eben so ein politisches Thema der dynamischen Rechtsübernahme, wie weit das in Zukunft geht oder nicht. Und auch da kommt es alles wieder zurück auf die Frage, tanzen wir im gleichen Schritt oder kommt da irgendwann eine Unwucht rein?
Da war jetzt sehr viel Juristisches dabei. Können wir das noch mal ein bisschen aufklären, diesen Juristennebel?
Ja, okay, einfach gesagt heißt es, die Schweiz übernimmt in bestimmten Bereichen nicht nur einmalig bestehendes EU-Recht, sondern muss es auch künftig bei der Weiterentwicklung nachvollziehen. Ja, also wenn die Zugang zu diesen Bereichen möchte, wie Schengen, ja, dann muss sie auch weiterhin die Schengen-Gesetzgebung mit umsetzen in ihren nationalen Gesetzesrahmen.
Aber das klingt doch eigentlich aus Sicht der Europäischen Union eigentlich folgerichtig,
Ja,
oder?
aus der EU-Sicht war das schon lange klar. Deswegen wollte man auch da schon lange eine Diskussion drüber haben, und sagen, wir müssen gucken, dass unser EU-Recht, das wir weiterentwickeln, auch in der Schweiz gelten, weil wir dann eben sonst die Unwucht hätten. Ja, und die Überlegung, die man in Brüssel halt immer anstellt, sagt, ein gemeinsamer Markt, an dem ihr teilnehmen möchtet, funktioniert halt nicht, wenn die eine Seite ihre Regeln laufend aktualisiert, die Europäische Union, und die andere dauerhaft halt auf dem alten Stand bleibt. Das ist, als ob du und ich, wir nutzen ja beide Macs, ich die neueste Version habe und mir die neuesten Features
Ach.
ja, nutzen kann und du halt immer noch auf, keine Ahnung, wo sind wir gerade, 26 und du auf 14 stehst oder so, ja. Also du kannst gerade mal den Rechner hochfahren und hier Zoom nutzen, aber mehr kann es halt nicht und ich kann mir hier noch so ein schönes Studiolicht einbauen. So, das sind die Unterschiede, ja. Also diese Features, die ständig dazukommen, müssen halt auch für dich gelten.
Wir wollen jetzt aber nicht, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie den Eindruck gewinnen, du wärst bei uns für die Technik zuständig, oder?
Denn es ist tatsächlich auch andersrum.
Ich habe den Punkt verstanden, gemeinsamer Markt braucht gemeinsame Regeln. Das ist irgendwie klar, sonst kann es nicht funktionieren. Aber ist es nicht eigentlich so, dass wenn ich jetzt Schweizer wäre, aus der Sicht der Schweizerinnen und Schweizer klingt das so, naja, wir müssen aber nach Regeln spielen, die irgendwo sonst wo gemacht werden. Das heißt, ich spüre doch irgendwo Kontrollverlust oder kann das funktionieren, wenn das aus Brüssel diktiert wird, sage ich jetzt mal zugespitzt.
Ja, diese Zuspitzung wird auch tatsächlich benutzt, und da spielt auch viel Schweizer Gründungsmythos rein. Ja, das kennt ihr alle die Sage von Wilhelm Tell, ja, durch diese hohle Gasse muss er kommen, also der fremde Landesherr, der dann verjagt wird durch Wilhelm Tell am Ende. Und das setzt sich halt auch dann in Teilen der politischen Kultur fort, ne, die dann sagen, ja, hier haben wir wieder ein Souveränitätsproblem. Die Befürworter sagen, klar, das ist der Preis, den wir zahlen müssen für die Teilnahme an diesem Binnenmarkt. Die Gegner sagen aber dann wieder, naja, dann verschieben wir quasi das Politische zu stark in Richtung Europäische Union und stimmen dann da nicht mit und wollen das vielleicht auch gar nicht, aber sind wirtschaftlich so stark, ohne uns könnte die Europäische Union gar nicht. Und daran, das sind die Konfliktlinien, die durch die politische Lager laufen, die dann eben sagen, ne, wir nehmen die wirtschaftliche Integration mit, aber das Politische wollen wir gar nicht haben.
Wenn man sich in diesem Bereich mal so ein bisschen schlau macht und sich das mal anguckt, dann bleibt man immer häufig an einem Begriff hängen, Decision Shaping. Kannst du da mal ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen, bringen? Was genau bedeutet das?
Ja, Decision Shaping oder Decision Making, das sind so diese zwei Schlagworte, die man aus der Politikwissenschaft ja auch kennt. Und gemeint ist bei Decision Shaping, dass eben die Schweiz früher in der Entstehung neuer Regeln gerne mit einbezogen werden möchte und ihre Sicht damit einbringen möchte. Das macht sie zum Beispiel bei Schengen oder Dublin. Da wird sie mit eingeladen, da reist dann auch die zuständige Ministerin nach Brüssel und diskutiert dann mit den anderen Innenministern zu den Updates im Schengen- und Dublin-Bereich. Ja? Aber wenn es dann zur Abstimmung kommt, also Decision-Making, da kann sie natürlich nicht mitstimmen, weil sie halt nicht Mitglied der Europäischen Union ist und dann halt nicht mit am Tisch sitzt. Also für die Schweiz ist es auch so eine Input-Output-Legitimität. Die Schweiz legt gerne Wert auf Input-Legitimität, also dass man lange darüber diskutiert und sagt, es sind alle mit einbezogen, wir haben alle gefragt und alle haben abgestimmt. Und während in Deutschland manchmal auch so die Output-Legitimität hochgeschätzt wird, dass man sagt, ist mir piepegal, wie das Ganze zustande kommt, es muss einfach laufen. Ja, so. Und das sind so unterschiedliche politische Kulturen, die halt da dann auch wieder mit einfließen.
Das heißt, man könnte irgendwie sagen, die Schweiz kann nur mit der Kraft des Wortes in Brüssel ein bisschen Einfluss nehmen, aber sie hat eben nicht dieses Vetorecht, das sie wirklich blockieren kann. Also das kann sie nicht.
Genau, die Schweiz ist halt auch ein großes diplomatisches Land und steckt halt dann auch ihr politisches Kapital rein, indem sie halt andere überzeugt.
Wenn man über Regeln redet, wie wir das gerade machen, dann kommt man auch immer schnell auf den Europäischen Gerichtshof zu sprechen. Da steht dann immer wie ein Elefant im Raum. Wie wichtig, ist der Europäische Gerichtshof in dieser Debatte?
Der EuGH, der Europäische Gerichtshof, ist eigentlich sehr wichtig, nicht nur in dieser Debatte, eigentlich auch schon in den ganzen Debatten der anderen Vertragspakete, weil hier halt viel über die institutionelle Tragweite der Pakete festgemacht wird. Also sobald ein Streit zwischen den Parteien ausbricht, ist immer die Frage, okay, und wer schlichtet jetzt den Streit? Wer legt jetzt die Regeln aus? Und an dieser Stelle, naja, wird die Diskussion dann auch schon wieder rasch grundsätzlich, weil darin halt auch wieder viel Symbolpolitik für die einen steht und für die anderen ist es halt einfach auch irgendwo nur ein logischer Schritt. Ja, also wenn du zum Beispiel schaust, die Europäische Union kennt ein juristisches System, das nationale Gerichte und dann auch den Europäischen Gerichtshof verbindet. Und überall, wo europäisches Recht gilt, spricht am Ende der Europäische Gerichtshof eine letzte Entscheidung. Ja, so. Und das wird dann auch umgesetzt. Nur jetzt haben wir ja schon beschrieben, wie das spezielle Verhältnis zwischen der Schweiz und der Europäischen Union ist. Und da ist immer dann auch die Frage, okay, und wer ist jetzt hier der Streitschlichter? Ist es dann der Europäische Gerichtshof, was aus der Sicht der Schweiz ja wieder, Zitat, fremde Richter wären, weil da sie wieder keine Richter abstellen an dem EuGH? Oder ist es halt irgendwie ein gemeinsamer Ausschuss, der besetzt wird von der Schweiz und der Europäischen Union und der entscheidet dann, was Phase ist. So, und am Ende des Tages sagt die Europäische Union ganz klar, EU-Recht wird von EU-Gerichten gesprochen. Also bleiben wir auf dem Standpunkt, wenn europäisches Recht ausgelegt werden muss, macht es der EuGH.
Das Interessante ist ja, wenn man so draufschaut von draußen, dann wirkt es immer oft so, als sei ja im Grunde genommen die Rechtslage ganz klar. Aber in der Debatte ist das immer offenbar, ja, wie du es gerade geschildert hast, nicht so.
Ja, schon in den Anhörungen wurde sichtbar, dass eben die juristischen Bewertungen auseinandergehen. Manche sehen dann eben eine Verfassungsproblematik, ja, und andere wieder sagen, ja, das hat institutionelle Folgen und größeres Gewicht. Und das ist also keineswegs nur ein parteipolitischer Streit, wie wir ihn gerade hatten bei den anderen Themen, sondern es ist halt schon auch so ein staatsrechtlicher Dialog und dann halt auch so eine Diskussion um die Deutungshoheit über Recht in diesem Verhältnis.
Bevor wir zu der aktuellen Zuspitzung kommen, Manuel, noch kurz zu den neuen Bereichen. Warum sind Strom, Gesundheit und Lebensmittelsicherheit so relevant?
Ich hatte es vorhin schon ein bisschen angeteasert. Diese Bereiche sind halt einfach sehr plastisch und auch ein gutes Beispiel für die Integration in den Binnenmarkt. Bei Strom geht es halt auch um Versorgungssicherheit und Marktintegration. Und gerade wenn wir wegkommen wollen von fossilen Energieträgern hin zu Erneuerbaren, dann hat halt die Schweiz, wie gesagt, ein großes Potenzial an Wasserkraft zum Beispiel. Die Schweiz nutzt auch noch Kernenergie, zumindest eine Zeit lang. Also da ist einfach mal Strom vorhanden. Ja. Gleichzeitig bei Gesundheit geht es vor allem halt dann auch um grenzüberschreitende Krisenreaktionen. Wir haben es ja jetzt zum Beispiel auch gesehen, die Gesundheitssolidarität bei Crans-Montana am Anfang des Jahres, wo dieses große Disco-Unfall war und viele Menschen verbrannt sind und auch gestorben sind und die mit starken Verbrennungen wurden ja in ganz Europa verteilt, in Spezialkliniken. Das ist jetzt natürlich ein krasses Beispiel, aber es geht halt dann noch auf dem täglichen Klein-Klein im Grenzverkehr oder eben auch in der Integration im Gesundheitswesen. Also hier ist einfach auch nochmal viel Potenzial in der Integration und in dem täglichen Zusammensein. Und bei Lebensmitteln, ja, da geht es halt eben auch um die Standards und die Abläufe in diesem eng verflochtenen Landwirtschaftsraum Europa, dass man halt hier eben auch eine gute Kooperation hat, grenzüberschreitend.
Und die EU-Programme wie etwa zur Forschung oder zur Hochschulkooperation sind ja auch, ist ja auch ein weiterer großer Punkt, ne? Oder zwei weitere große Punkte, möchte man sagen.
Ja, die Schweiz ist ja so wie Deutschland ja auch arm an Bodenschätzen, wenn man so möchte. Und deswegen ist natürlich das, was dann in den Köpfen der Menschen ist, auch ganz wichtig. Und die Schweiz geht da natürlich auch großes Wagnis ein in die Zukunft, dass dort halt auch wirtschaftliche Kooperation, internationale Netzwerke weiterhin attraktiv sind und der Forschungsstandort Schweiz halt auch gestärkt wird. Gleichzeitig natürlich auch die Europäische Union davon profitiert, dass die Schweiz so gute Forschungsmöglichkeiten hat. Und hier geht es halt einfach auch um Beteiligung und am Ende auch um Milliardensummen, die dann halt auch im Wirtschafts- und Forschungsstandort Schweiz eingesetzt werden können.
Ja, dann kommen wir doch mal zu dem Punkt, an dem sich die Debatte gerade so besonders scharf wird. Du hast ja eben schon mal die Begriffe Volksmeer oder Ständemeer in die Diskussion geworfen. Warum ist diese Frage gerade in diesem Zeitpunkt so explosiv?
Naja, die Erfolgschancen des ganzen Pakets hängen davon ab. Das Volksmeer, das hatte ich ja gesagt, ist quasi das Popular Vote. Wenn die Mehrheit der Abstimmenden dafür zustimmen würde, okay, dann ist es die Abstimmung. Ständemeer wäre eben eine zusätzliche Hürde und die Mehrheit der Kantone muss hier zustimmen und das ist halt schwierig.
Aber dafür muss es doch irgendwie auch Regeln geben, dass man das irgendwie festzurren kann, woran das liegt. Denn wir reden doch dann nicht nur über das Verfahren, sondern im Grunde genommen irgendwie über Politik, nur mit veränderten Mitteln, Rahmenbedingungen oder so. Ist das nicht so?
Ja, ich meine, das Paket ändert sich ja dadurch nicht. Das bleibt ja gleich, aber die Hürde ändert sich ja dann, ja. Und wer die Hürde anhebt, der verändert halt dann die Strategie dazu, dem Vertragspaket Bilaterale 3 entweder einen positiven Bescheid oder eben dann halt auch einen negativen Bescheid mitzugeben.
Ist das eigentlich immer so, wenn man das vergleicht mal mit Deutschland, so ein Gesetz so zustimmungspflichtig im Bundesrat? Ja, nein? Oder so? Also kann man das vielleicht darauf zurückführen?
Ja, das kannst du damit eigentlich vergleichen, ja. Und hier in der Schweiz schlägt eben der Bundesrat, jetzt nicht zu verwechseln mit dem deutschen Bundesrat, also die Regierung in der Schweiz schlägt dann eben das Verfahren vor. Und bislang sehen die eben kein doppeltes Mehr vor. Also das ist auch ein Ausdruck hier in der Schweiz, dass man halt sagt, kein Volksmehr und Ständemehr. Ja. So in der Ständeratskommission, das ist die Vertretung der Kantone in Bern. Da gab es auch so einen Vorstoß, dass eben das Paket über eine Übergangsbestimmung so ausgestaltet ist, dass das Volk und die Kantone zustimmen müssen. Aber dieser Verstoß war selbst in der Kommission äußerst knapp entschieden worden. Also da sieht man auch, die Kantone sind sich eigentlich nicht einig, ob sie jetzt da wirklich mitstimmen, also ob das Ständemehr dann wirklich greifen soll oder nicht.
Das klingt ja schon so, dass wir hier nicht auf festem Konsensboden stehen, oder?
Nee, also das EU-Dossier ist schon immer heiß diskutiert worden. Und ja, und jetzt haben sich auch Rechtsprofessorinnen und Professoren in die Debatte eingemischt. Und ja, und die haben auch dafür plädiert, dass man dieses Ständemehr, diese höhere Hürde eben nicht einführt. Ja, und der Kernpunkt ihrer Kritik lautet, dass diese Verträge stehen eben nicht in einem solchen Verhältnis zur Verfassung, zur schweizerischen Verfassung, dass daraus dringend dieses doppelte Mehr erfolgen würde. Weil wenn du die
Das
Verfassung änderst, Entschuldigung, dann brauchst du eben immer dieses doppelte Mehr. Wenn die Verfassung zu grundsätzlich geändert wird, müssen eben Kanton und Volk zustimmen.
Ah, verstehe. Wir reden sozusagen schon auf der Ebene, als wäre es Verfassungsänderung.
Ja.
Das heißt also, auch in diesem Fall nochmal vielleicht zusammenfassend kann man sagen, dass eben die Frontlinie nicht nur zwischen der Regierung und der Opposition verläuft oder zwischen proeuropäischen Kräften und eher euroskeptischen Kräften, sondern auch eigentlich dieser Graben direkt durch die Staatsrechtslehre geht.
Ja, und das finde ich ja das Schöne an dieser Debatte. Ich habe ja in der Schweiz hier Europa studiert und das ist ja das Schöne, dass man daran eben diese europäische Integration aus unterschiedlichen Blickwinkeln diskutieren kann. Die eine Seite sagt, ja, das Paket greift institutionell so tief rein, da brauchen wir dieses doppelte Mehr, damit wir eben demokratisch und föderal abgesichert sind. Und die anderen sagen halt, nö, ja, gerade weil das Ständemehr das Stimmgewicht ungleich dann verteilt und das Ganze zu hoch setzt, braucht es dann eben nur eine klare verfassungsrechtliche Grundlage. Und ja, und da stehen wir jetzt gerade vor dieser Diskussion.
Ja, aber das heißt doch, dass eigentlich im Grunde genommen diese ganze Debatte eigentlich weg von dem dafür oder dagegen eher in die technische Frage oder einen Grundsatzstreit über Demokratie und Fairness kippt, oder?
Auch zum Teil, aber man muss halt dann schon auch die Geschichte der europäischen Integration in der Schweiz verstehen, dass hier halt zum einen über die Inhalte gestritten wird, aber dann eben auch immer wieder über das Selbstverständnis der Schweiz zur Europäischen Union. Und da kommen halt die Punkte, die wir gerade angesprochen haben, immer wieder als Triggerpunkte, die dann halt auch ja, immer wieder massiert werden, möchte ich sagen. Ja.
Ja, verstehe. Wenn wir mal die Referendumsfrage aber kurz beiseite lassen, wo liegen denn noch weitere große Konfliktlinien?
Also die Personenfreizügigkeit, die haben wir ja schon angesprochen. Dann gibt es noch eine andere, das sagen vor allem dann die Gewerkschaften, das ist der sogenannte Lohnschutz. Man versucht halt hier von gewerkschaftlicher und sozialdemokratischer Seite, versucht man die Migration in die Sozialsysteme quasi zu vermeiden, weil man dann sagt, okay, es würde, die Europäer kommen hier in die Schweiz und die machen die gleiche Arbeit für weniger Geld. So, und dann möchte man halt die Lohnverhältnisse schützen. Ja, und so geht's halt durch, ne? Also institutionelle Mechanismen haben wir jetzt auch diskutiert. Die sind natürlich immer so eine Frage, wie positioniert die Schweiz sich zur Europäischen Union? Und wie eng möchte die Schweiz sich eben auch binden, auch wenn sie nicht Mitglied der Europäischen Union ist, was natürlich dann auch für ein, sagen wir mal, bilaterales Paket 4 natürlich auch wieder die Grundlage legen würde, vielleicht dann noch mal enger an die EU rangezogen zu werden, weil man sagt, den Schritt ist man schon gegangen. Und wir gehen jetzt keinen weiteren Schritt oder müssen ihn jetzt gehen, weil der eben zwingend notwendig ist. Wenn wir A sagen, müssen wir auch B sagen. Also es sind, ja, das Paket ist an mehreren Stellen heikel und es durchzieht halt alle Register und alle Fraktionen und Philosophien, wie man eben zur Europäischen Union steht.
Ja, aber deshalb ist es doch eigentlich auch so gut für eine Grundlagenfolge, oder? Ich meine, von hier aus kann man ja jetzt in viele Richtungen weitergehen, ne?
Ja, und wir haben ja auch schon Andockungsmöglichkeiten. Also wenn wir die Personenfreizügigkeit diskutieren, haben wir ja in Europa ja auch eine Bauchschmerzen mitunter, wenn wir über die Personenfreizügigkeit diskutieren. Oder wir sehen Schengen-Dublin, dass wir eben Grenzkontrollen haben. Auch hier sehen wir einfach Europa am Wirken. Und wenn wir schauen, direkte Demokratie, die Rolle von Gerichten, was ist die Frage des Schweizer Modells im Vergleich zu anderen europäischen Modellen und wie funktioniert das alles zusammen? Das ist halt schon, wenn man so möchte, noch so ein Laboratorium an europäischer Integration, wo man live dabei sein kann und einfach noch sieht, wie die Debatten auch in der Schweiz geführt werden. Ich muss auch sagen, oft nehmen wir ja die europäische Integration in Deutschland für selbstverständlich und diskutieren das vielleicht einfach gar nicht mehr und haben einen Konsens, dass das halt so ist. Und in der Schweiz ist der Konsens halt einfach nicht da. Der ist vielleicht bei 20% der Leute da, die sagen würden, morgen könnten wir uns überlegen, für ein positives Votum bei einem Volksentscheid der Europäischen Union beizutreten. Aber die anderen 80%, die musst du erstmal noch gewinnen oder du wirst sie nie gewinnen, weil das Europathema halt einfach so hitzig diskutiert wird. Und deswegen ist es, finde ich, auch wichtig, darüber mal nachzudenken, wie wir eigentlich als Unionsbürger zur europäischen Integration stehen.
Manuel, jetzt hol doch mal deine Glaskugel raus. Wie schätzt du denn die politischen Chancen im Moment ein?
Naja, das Paket, das jetzt auf dem Tisch liegt, das ist notwendig, um eben die ganzen ja, aus dem Takt gekommenen Pakete wieder auf den gleichen Rhythmus zu bringen. Aber der Weg dahin, der bleibt offen. Ja? Und die Konfliktlinien haben wir jetzt beschrieben und es ist keineswegs ausgemacht, dass sich die Linien dann auch so verfestigen. Und ob es jetzt ein Volksmehr plus Ständemehr gibt, das wird sich halt noch zeigen. Und wenn das Ständemehr kommen sollte, dann wird es natürlich ein hartes, dickes Brett, das gebohrt werden muss. Und ja, auch die parlamentarische Abstimmung in Bern bleibt jetzt abzuwarten, wie die schauen und das Thema behandeln. Also ich möchte jetzt nicht in die Glaskugel sagen und wir haben, sage ich mal, 2028 jetzt die bilaterale 3, aber der Weg dorthin wird auf jeden Fall sehr spannend.
Also man kann
Das
sagen, das Paket, das lebt aber politisch noch, es ist halt nur nicht in so ruhigem Fahrwasser.
Genau, also es ist da, es ist quasi ausgehandelt und jetzt muss es halt in den der Schweiz typischen Abstimmungsmethoden und Behandlungsforen halt dann auch diskutiert und abgestimmt werden. Also es ist das Wasser auf dem Zürichsee oder am Bodensee, das ist durchaus noch in Bewegung.
Mal die Gegenprobe zum Schluss. Was passiert, wenn das Paket scheitert?
Ja, dann bleibt halt eben nicht alles auch beim Alten, beim Status quo. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt. Ein Scheitern der ganzen Verhandlungen und des Pakets würde eben eher zu einer langsamen Erosion des Verhältnisses Schweiz-EU führen, weil die bestehenden Arrangements würden eben unter dem Druck der schon beschriebenen Rechtsentwicklung in der EU weiter an Stabilität verlieren. Gerade Bereiche in Forschung, aber auch in der Pharmaindustrie, wo zum Beispiel dann auch unterschiedliche Standards gelten. Ja, du musst dann überlegen, dann hast du das europäische, sich immer weiterentwickelnde Binnenmarktrecht und du hast das einmal abgeschlossene Recht, das für die Pharmabranche zum Beispiel gilt. Und wenn dort die Produkte dann nicht mehr zertifiziert sind und gleichwertig zertifiziert sind, dann muss halt alles zweimal gemacht werden. Ja, dann muss halt die Zertifizierung in Deutschland oder in der Europäischen Union und gleichzeitig auch in der Schweiz stattfinden. Und das wird halt teurer und das hat halt mehr bürokratische Hürden und das wird am Ende halt alles länger und kostspieliger werden. Und das wird dann auch spürbare Folgen haben für den Standort Schweiz und auch für den Standort Europa, weil man eben dann nicht mehr so einfach miteinander Handel treiben kann.
Also man könnte sagen, gute Nachricht, schlechte Nachricht. Die gute, es wird zwar keinen dramatischen so Abbruch geben von einem Tag auf den anderen, aber, und das wäre dann sozusagen die schlechte, es gibt so eine schleichende, fehlende Sicherheit, die sich dann da so reintröpfelt in dieses Verhältnis, so,
Ja, so
die sich
könnte
da
man es,
breit macht.
genau, so kannst du es eigentlich sagen und das hast du eigentlich gut beschrieben. Gleichzeitig, ich hatte es vorhin auch mal in einer Klammerbemerkung erwähnt, ist es ja so, dass ja die Schweiz auch immer wieder Volksentscheide hat, wie schon die angesprochene 10 Millionen Schweiz verhindern, ja. Und das greift halt dann direkt auch auf die Personenfreizügigkeit ein. Und wenn die dann aufgekündigt werden sollte, dann würde auch das Vertragspaket Bilaterale 2 einfach aufhören zu existieren. Also dann hätten wir nicht nur eine langsame Erosion, sondern hätten wir quasi eine Implosion der bestehenden Verhältnisse Schweiz-EU. Und das weiß ich nicht, wie man das dann vor allem so schnell dann wieder beheben könnte.
Vielleicht noch zum Schluss mal so ein bisschen aus der Vogelperspektive, aus der größeren Perspektive. Warum sollte das Menschen, die nicht in der Schweiz leben, interessieren?
Also so aus politikwissenschaftlicher Sicht finde ich das immer spannend, die Frage zu stellen, wie viel Integration ist denn ohne eine Mitgliedschaft eigentlich möglich in der Europäischen Union? Es sind ja auch Fragen, die sich gerade die Kandidatenstaaten auf dem westlichen Balkan, haben wir ja auch schon öfters in unserem Podcast darüber gesprochen, die sich stellen oder die Ukraine, ne, wie nah kann man an die EU ranrücken, ohne wirklich dabei zu sein?
Gerade wieder privilegierte Partnerschaft von Friedrich Merz.
Genau, hat er, glaube ich, heute auch verkündet. Also da ist dann die Frage, wie eng darf es denn sein? Ja, wie eng möchten wir Tango tanzen? Gleichzeitig ist aber auch die Schweiz-EU-Beziehung so ein Bereich, wo wir eben schauen können, wirtschaftliche Entwicklung, wirtschaftliche Nähe, auch im Modell mit Großbritannien oder auch mit Kanada oder mit Island. Ja, wie gehen wir da weiter? Und ist die Schweiz quasi ein Vorbild? Wir müssten mal mit Birgit darüber sprechen, in der nächsten Brexit-Folge, ob die Briten sich damals die Schweiz als Beispiel genommen haben oder nicht. Das ist eben auch so eine Frage, also wie nah kann man sein, ohne dabei zu sein? Und grundsätzlich finde ich es aber auch wichtig, weil die Schweiz so gut integriert ist und viele Schweizerinnen in ganz Europa arbeiten, leben und viele Europäerinnen hier in der Schweiz leben und arbeiten, dass es halt einfach dann auch schon so ein bisschen so eine, die Realität quasi die Diskussion schon überholt hat. Und deswegen finde ich das auch so ein spannender Testfall, darüber nachzudenken, was ist denn eigentlich europäische Integration für uns und wie leben wir die heute?
Man könnte sagen, es ist letztlich eine Debatte über Europa eigentlich insgesamt und nicht nur über die Schweiz, ne?
Ja, die Schweiz ist in diesem Fall halt einfach, wie soll ich sagen, der Ort, an dem das ausgetragen wird, die Diskussion. Aber die Frage dahinter ist natürlich viel größer, da hast du vollkommen recht.
Ja, wenn wir zum Schluss etwas festhalten müssen, dann wäre es Folgendes. Man könnte sagen, die bilateralen drei sind weit mehr als ein technisches Vertragspaket. Es geht um Marktzugang, Rechtssicherheit, Forschung, Energie, Gesundheit, demokratische Verfahren und am Ende um die Frage, wie sich die Schweiz in Europa positioniert.
Ja, und wir wollten eben mit dieser Folge jetzt auch bewusst die Grundlage dafür legen, einmal da in dieser Folge darüber zu sprechen, Themen aufzugreifen, die wir dann auch noch vertiefen können und die einzelnen Aspekte und auch die Diskussion mit Schweizerinnen in diesem Podcast dann führen, wie die sich dann eigentlich auch zur europäischen Integration positionieren.
So ist es. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch für den Europa-Podcast ein Abonnement da. Empfiehlt uns gerne weiter, ob im Face-to-Face-Talk oder im Internet. Teilt diese Folge, schickt diese Episode gerne an Menschen, die sich für Europa, die Schweiz und politische Grundsatzfragen interessieren.
Ja, merci vielmal fürs Zuhören. Es hat mich sehr gefreut im Podcast Sie. Ich freue mich, ja, ich pflege
Das hört sich sehr
und
professionell an.
ich trainiere ständig. Alle Schweizer, die jetzt zuhören, verzeihen es mir bitte, aber dieses Land ist mir doch ans Herz gewachsen.
Bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Macht es gut.
Macht's gut, danke euch.